Herr, danke, dass der Glaube bleibt, dass unsere Hoffnung bleibt und dass die Liebe bleibt. Nicht unsere eigene menschliche Liebe, von der wir auch erleben, manchmal, dass sie nicht so dauerhaft ist, sondern deine göttliche Liebe, die du uns schenkst durch deinen Geist. Bitte lass uns das erleben. Bitte segne und stärke du jetzt Hans-Jürgen. Rede du durch ihn und rede du zu uns. Danke, dass du jetzt hier unter uns bist. Amen.
Amen. Guten Morgen nochmal von mir. Es geht heute um, hat der Hartmut ja schon gesagt, es geht um das, was von Ostern bleibt. Ostern ist erst eine Woche her. Ja, das ist die Frage, die Wolf-Dieter eben auch so aufgeworfen hat. Was bleibt denn von Ostern übrig? Was bleibt wirklich hängen? Was ist das, was sich verändert und was bleibt? Und dieser Sonntag heißt quasi Modo Geniti im Kirchenjahr. Das heißt so ähnlich wie Neugeborene. Das klingt irgendwie immer merkwürdig, finde ich, dieses quasi Modo Geniti. Aber das war tatsächlich so, dass die Jünger nach Ostern wie neugeborene Kinder in diese Welt gekommen sind oder gelassen worden sind, in eine neue Welt hinein, ohne zu wissen, was dort passiert und was wichtig ist, wie das neue Leben jetzt funktioniert, wie eben kurz nach der Geburt. Mit Pfingsten wird der Heilige Geist dann aktiv, Gott im Menschen, und die Christen fangen an, die Welt aus dem Blickwinkel Gottes zu verstehen und mitzugestalten an ihrem Platz in der damaligen Welt. Der neue Glaube an den dreieinigen Gott nimmt Gestalt und Struktur an. Paulus und andere erleben und bedenken, was diesen Glauben hervorruft, was ihn wachsen und reifen lässt und zu einem stabilen Fundament für das Leben des Einzelnen und auch der Gemeinde macht, der Gemeinden macht. Dabei werden auch Fehler gemacht und es ist viel Vergebung nötig und vieles wird neu gewagt und entdeckt. Das zeigen vor allem die Briefe des Neuen Testaments, die deutlich machen, dass die Bibel auch ein Lehrbuch ist, aber an vielen Stellen eben auch ein Erfahrungsbericht, eine Biografie der jungen Christenheit. Gemeinden entstehen, viele Menschen wundern sich darüber, wie dieser neue Glaube andere verändert und finden selbst zum Glauben. Im Römischen Reich sind die Christen zunächst eine belächelte jüdische Sekte, dann später eine verfolgte Vereinigung staatsgefährdender Religionsfanatiker und schließlich und am Ende gern gesehene Träger in staatlicher Verantwortung. Und heute? Christen sind in verschiedenen traditionellen oder charismatischen Gemeinden oder Gottesdienstformen und Strukturen aufgegangen. Ein gewisser öffentlicher Einfluss der christlichen Kirchen ist noch da, aber meistens erhalten sie in der Öffentlichkeit nur noch dann höhere Aufmerksamkeit, wenn etwas schiefläuft oder sie sich dem rechten politischen Rand nähern, wie zum Beispiel auch die Trump-Anhänger, die mit Jesus-Schildern dabei sind, den Kongress zu stürmen, oder die Peace-treue katholische Kirche in Polen. Man kann sich fragen, was von der gestaltenden Kraft des Glaubens übrig geblieben ist. Auch in christlichen Kirchen und Gemeinden breitet sich Heuchelei aus, Fehler werden gemacht, es gibt Missbrauch, es gibt auch eine Flucht in geistliche Innerlichkeit. Es wird die Rückbesinnung auf ein fundamentales Bibelverständnis gefordert, aber auf dem Rückzug ist der Wunsch und die Fähigkeit, Menschen in ihren ganz unterschiedlichen Lebensphasen und vielleicht fremden oder ungewohnten Lebensweisen zu verstehen und zu begleiten, zurückgeblieben. Es scheint, als versuchten viele Christen in der Gemeinde bzw. im Glauben eine heile Welt zu finden oder sich zu erhalten, um der immer kaputteren Welt da draußen zu entfliehen, zumindest für eine Stunde im Gottesdienst oder im Hauskreis. Verständlich ist das alles, aber passt das noch zu dem Glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde, an den um unsertwillen sterbenden und auferstandenen Erlöser, an den Geist, der inspiriert und verändert, der die Liebe zur Gemeinde und zu den anderen, sogar zu den Feinden weckt und die Vielfalt des Lebens und Glaubens ermöglicht? Was ist von Karfreitag und Ostern geblieben, außer einem langen Wochenende, feierlichen Gottesdiensten und Ostereiern? Ist es dem Osterfest besser gegangen als dem Weihnachts- oder dem Pfingstfest? Ist das, worauf diese Feste hinweisen oder verweisen, noch in unserem Glauben lebendig und in unserem Leben greifbar? Und ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, noch da? Was ist mit unserem Glauben? Es gibt einen Vers im Neuen Testament, der versucht zu definieren, was Glauben ist. In Hebräer 11, Vers 1 steht nach Luther: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In der Einheitsübersetzung heißt der gleiche Vers: Glaube ist aber die Grundlage dessen, was man hofft, ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Oder die Elberfelder Bibel: Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein oder Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und zum Schluss in Hoffnung für alle: Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Trotz der vielen Übersetzungsvarianten ist eigentlich klar, was gemeint ist. Christliche Hoffnung hat einen substanziellen, einen festen Grund. Es gibt eine Welt, die, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, unsichtbar sich um uns breitet, die uns nicht verfügbar ist, uns aber dennoch bewusst ist und auch erfahrbar wird. Also Glaube ermöglicht Hoffnung und auch Gelassenheit, weil Gott die Welt in Händen hält, weil Jesus Vergebung schenkt und uns dazu anleitet, zu vergeben, und weil der Heilige Geist Liebe zu den Menschen schenkt und uns zu liebevollen Zeitgenossen machen möchte. Glaube heißt also etwas empfangen und aufnehmen und weitergeben. Hoffnung und Liebe kommt uns in Jesus entgegen. Sie prägen unser Denken und Fühlen und Wollen und erreichen durch uns auch andere Menschen. Ist das unsere Glaubens- und Realität, Lebensrealität, dass Hoffnung und Liebe durch uns zu anderen kommen und andere erreicht? Man kann sich einige Testfragen stellen, um sich selbst dabei auf die Spur zu kommen. Wie schwer fällt es mir, andere Glaubens- oder Lebensweisen anzuerkennen? Früher gab es den Begriff Gliosis. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Gläubig in unserem Sinne. Der die Christenheit einteilt in solche, die richtig glauben, und solche, die nicht ganz richtig glauben, oder sogar solche, die falsch glauben. Im 19. Jahrhundert gab es dann den Gegensatz zwischen evangelisch und katholisch, ganz extrem. Im 20. Jahrhundert dann zwischen Namenschristen und gläubigen Christen. Heutzutage zwischen traditionellen Christen und solchen, die zur wahren Anbetung durchgedrungen sind. Wem diese Unterscheidungen wichtig sind und wer sich auf dem allein richtigen Weg wähnt, während alle anderen leider auf falschen Wegen gehen, der hat noch nicht begriffen, dass der Heilige Geist keine neuen Gräben zur Abgrenzung aushebt, sondern vielmehr alte Gräben mit Liebe und Bescheidenheit auffüllt. Weder traditionelle Liturgie noch intensive Anbetung sind der wahre Weg, Gottesdienst zu feiern. Es gibt nicht den einen richtigen, sondern nur einen lieblosen und einen liebevollen Weg, dies zu tun. Wer bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes oder einer Predigt den Besuchern endlich einmal klar machen will, wie Anbetung richtig gemacht wird und wie das Leben der Glaubenden auszusehen hat, der betrübt den Heiligen Geist und verrät die Liebe zur Gemeinde und zu den Menschen in der Gemeinde, wenn er oder sie die eigene Meinung zum Maßstab für alle anderen macht. Oder wer im Gottesdienst oder einer Predigt den Besuchern die Liebe Gottes nahebringen will, wird die Frage in den Mittelpunkt stellen, mit welchen Liedern, mit welchen Bibeltexten, welchen Gedanken Gott den Menschen hier und heute helfen will. Wir werden dann sehr schnell feststellen, dass unser eigenes Denken oft zu einseitig ist und wir die Ergänzung anderer benötigen, um für die Gemeinde einen hilfreichen Gottesdienst auf die Beine zu stellen. Will ich meinen Gottesdienst verteidigen oder will ich Menschen mit anderer Prägung und Lebensweise einen Rastplatz und einen Impuls für ihr Leben geben? Also noch einmal, wie schwer fällt es mir, andere Glaubens- und Lebensweisen anzuerkennen als notwendige Ergänzung zu meiner eigenen Glaubensweise? Wie begegne ich Menschen, die nicht so viel mit dem Glauben anfangen können? Sind sie für mich hoffnungslos verlorene Kreaturen, denen ich wegen meines Glaubens total überlegen bin? Vielleicht beschleicht mich sogar Mitleid, weil ich diese Menschen im Himmel nicht wiedersehen werde. Früher wurde immer wieder die Liebe zu den Verlorenen beschworen und damit manchmal ein Graben geschaffen zwischen den Geretteten und den Verlorenen, zwischen den Wissenden und den Unwissenden. Diese Vorstellung hilft nicht weiter. Sie zerstört vielmehr die Basis für ein ehrliches Gespräch über den Glauben. Wer meint, Gott ganz und gar, über Gott ganz und gar Bescheid zu wissen und einem anderen alles erklären zu können, was mit dem Glauben zu tun hat, der ehrt nicht nur, sondern der übernimmt sich auch mit dieser Rolle, die er niemals ausfüllen kann. Jeder, der glaubt, bleibt auf der Suche und Erfahrungen im Glauben sind nicht einfach übertragbar. Aber miteinander unterwegs zu sein, gemeinsam nach Gottes Wegen zu fragen, das ist nicht nur möglich, sondern auch wichtig für unsere Glaubensentwicklung und zu unserem eigenen Schutz. Denn wenn wir nicht mehr auf andere hören, besteht die Gefahr, dass Glauben zusehends zu einer Ideologie mutiert, die zwar alle Antworten kennt, aber niemanden, auch uns selbst, nicht mehr hilft. Und wie problematisch Mutanten sind, das erfahren wir gerade jetzt bei den Viren. Also sind wir Glaubensbesserwisser oder Glaubensbegleiter? Wollen wir Menschen nur bekehren oder wollen wir sie ein Stück begleiten, damit sie auf ihrem Weg zum Glauben finden können? Glauben bedeutet daher, fest damit zu rechnen, dass Gott selbst mit jedem Menschen unterwegs ist, dass Jesus den Weg zur Vergebung für jeden mitgeht und dass der Heilige Geist in jedem Menschen aktiv ist und Glaube, Hoffnung und Liebe ausschüttet. Ich habe vielleicht einen kleinen, aber möglicherweise wichtigen Anteil daran, dass ein Mensch den Glauben für sich entdeckt. Wo liegen die Quellen von Glaube, Hoffnung und Liebe in meinem Leben? Woher kommt Saft und Kraft in meinem Glaubensleben, mein Vertrauen auf Gott? Wie bleibt und wie wird der Glaube lebendig? Im 1. Korinther 13, Vers 13 steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Oder eine andere Übersetzung, die Einheitsübersetzung, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Es gibt ja so Symbole für diesen Vers aus dem Hohen Lied der Liebe, wie dieses Kapitel im 1. Korintherbrief genannt wird. Diese Symbole für Glaube, Hoffnung und Liebe sind das Kreuz, der Anker und das Herz. Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber wie bleibt das lebendig und wird nicht nur zu einer Vorlage für Tattoos auf den Armen von Matrosen oder an Anhängern für Verliebte? Im Glauben an Gott bleibt das Kreuz die Basis unserer Beziehung zu Gott. Das Wort vom Kreuz ist, so sagt Paulus, eine Gotteskraft, Dynamis, Dynamit, zum Sprengen von Fesseln der Schuld, die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen. Es ist Befreiung und Grundlage für Vergebung und Beziehung zwischen Gott und Menschen. Wenn Glaube mit Vertrauen besetzt werden kann, dann kommt das aus dem, was ich von Jesus weiß, was ich von ihm gelernt habe und natürlich auch, welche Erfahrungen ich in meinem Leben sonst mit Vertrauen und Vergebung gemacht habe. Und das ist ja nicht bei allen gleich. Wir haben zum Teil sehr unterschiedliche bis gegensätzliche Erfahrungen damit gemacht. Am schönsten finde ich im Zusammenhang mit Vergebung und Neuanfang das Gleichnis vom verlorenen Sohn, in dem Jesus sehr eindrücklich beschreibt, wie Gott sich nach uns sehnt und wie er auf uns wartet, um uns in seine ausgebreiteten Arme zu schließen, ausgebreitet in Jesus selbst, sogar am Kreuz. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Für Hoffnung steht ein Anker als Symbol. Also etwas, woran ich mein Leben festmachen kann, etwas, was in stürmischen Zeiten mich hält. Jesus sagt, dass wir auf einem guten Fundament gebaut haben, wenn wir nicht auf Sand bauen, sondern auf dem, was er gesagt hat. Sich also mit seinem Wort, mit ihm selbst zu beschäftigen, das gibt uns allemal einen guten Grund. Es passt nicht so ganz zum Symbol des Ankers, der unser Lebensschiff hält, aber ein anderes Bild für lebendige Hoffnung sind für mich Wurzeln. Wurzeln, die eine Pflanze halten und ernähren. Und die Frage, wie tief meine Wurzeln gehen, woher sie Saft und Kraft bekommen, das entscheidet oft darüber, wie kümmerlich oder blühend ich mich fühle oder wie mein Leben geht. Womit beschäftige ich mich? Was sauge ich alles auf? Tut das meinem Leben gut? Was brauche ich wirklich? In diesem Zusammenhang ist interessant, dass man herausgefunden hat, dass Bäume untereinander ihre Wurzeln verbinden, um sich gegenseitig bei drohenden Mangelerscheinungen zu unterstützen. Was für ein schönes Bild. Wir leben von einem guten Geflecht an Beziehungen zu Gott und untereinander. Ein Geflecht, ein Netzwerk, das von Vertrauen geprägt ist und uns Halt und Hoffnung gibt. Aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Das Herz, das Symbol der Liebe, ist die größte Gabe, die Gott uns mit auf den Weg gegeben hat. Von der Schöpfung an bis heute zieht sich durch, dass wir ohne Liebe nicht leben können, dass wir sie brauchen von Gott und Menschen. Schön und schwierig zugleich. Immer wieder tritt sie in den Hintergrund, wenn alles Mögliche sich vordrängelt und ihr Konkurrenz macht im täglichen Leben. Ich lese uns das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13 einmal nach der Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 13. Jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, werden verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten ist die Liebe unter ihnen. Die Frage am Anfang war ja, was bleibt, wie bleibt der Glaube lebendig, auch nach Ostern, auch wenn Jesus nicht mehr sichtbar unter uns ist. Paulus schreibt dazu in seinem Brief an die Römer, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gott selbst sorgt also dafür durch den Heiligen Geist, dass er uns am Leben hält, dass er unseren Glauben am Leben hält, dass unser Vertrauen wächst, dass wir Hoffnung haben und behalten. Die Liebe ist eben kein Selbstzweck. Sie ist nicht für unsere Wellness da, nicht zum Wohlfühlen oder nicht nur zum Wohlfühlen gedacht, sondern unser tägliches Übungsfeld. Zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, überall und immer. Aber zum Glück und Gott sei Dank nicht aus uns selbst, nicht als Leistung, sondern sie ist der Lebensbeweis des Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. In Gottes Nähe blühen wir auf. Wie gut, dass er uns so liebt, dass er in uns lebt. Und das ist Gnade. This is amazing grace. Amen.